Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile erreichen wir das 17. Kapitel aus dem 5. Buch Mose. Dieses biblische Buch berichtet ja darüber, wie Mose, der Anführer der Israeliten, das Volk zusammenruft und es in mehreren Ansprachen dazu auffordert, Gott gehorsam zu sein. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten Anlass. In allernächster Zeit sollen die Israeliten auf Gottes Geheiß hin das Land Kanaan in Besitz nehmen. Eine Aufgabe, an der ihre Vorfahren aus lauter Angst gescheitert waren. Obwohl Gott ihnen Schutz und Geleit zugesagt hatte, fürchteten sie sich vor der vermeintlichen Übermacht der fremden Völker in Kanaan. Inzwischen ist nun eine neue Generation von Israeliten herangewachsen, die das verheißene Land für sich erobern soll. Mit einem Rückblick auf knapp 40 Jahre Wüstenwanderung, mit der Wiederholung von wichtigen Teilen des göttlichen Gesetzes sowie mit einigen neuen Anweisungen will Mose das Volk auf die anstehende Aufgabe vorbereiten. Wenn die Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen werden, sollen sie nicht wie wilde Horden in das Land einfallen, die einfach alles, was sie kriegen können, an sich reißen, sondern vieles wird bis ins kleinste Detail geplant und wohl durchdacht sein. Gott legt offenbar Wert darauf, dass von Anfang an ein Gemeinwesen entsteht, das für alle Israeliten eine gute Lebensgrundlage schafft und für ein friedliches Miteinander sorgt. Was Mose seinem Volk zu diesem Thema mitteilt, ist in den Kapiteln 12 bis 26 zu finden. In den vor uns liegenden Kapiteln 17 und 18 geht es schwerpunktmäßig um drei wichtige Ämter, die für das Volk Israel eine Rolle spielen werden. Das Amt des Königs, das Amt des Priesters und das Amt des Propheten. Welche Männer für diese Ämter geeignet sind, um welche Aufgaben sie sich kümmern und welche Herausforderungen sie meistern müssen, das bestimmt nicht das Volk, sondern Gott. Denn das Volk Israel wird nicht in einem demokratischen, sondern in einem theokratischen System leben. Das heißt, die Macht geht nicht vom Volke aus, sondern von Gott. Am Anfang von Kapitel 17 finden wir allerdings zunächst eine kurze Notiz, sie umfasst nur einen Vers, zu der Beschaffenheit von Opfertieren. In Vers 1 heißt es dazu: Du sollst dem Herrn, deinem Gott, kein Rind oder Schaf opfern, das einen Fehler oder irgendetwas Schlimmes an sich hat, denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Nach dem alttestamentlichen Gesetz sollte jede männliche Erstgeburt, egal ob Mensch oder Tier, dem Herrn geweiht werden. Und ein Tier, das als Opfer dargebracht wurde, musste gesund und ohne körperlichen Makel sein. Gerade die zuletzt genannte Spielregel wird manchem Israeliten sauer aufgestoßen sein. Wenn man schon eines seiner Tiere hergeben musste, warum dann nicht ein schwaches oder krankes Tier? Nun, gerade darum geht es. Für Gott ist das Beste gerade gut genug. Im letzten Buch des Alten Testaments, also im Buch des Propheten Maleachi, gibt es so etwas wie eine Auflistung von Anklagepunkten, die Gott gegen sein Volk vorbringt. Der erste Anklagepunkt lautet interessanterweise: Ihr habt mir minderwertige Opfer dargebracht. Vielleicht können wir Gottes Enttäuschung darüber besser nachvollziehen, wenn wir uns vorstellen, dass ein erfolgreicher Dressurreiter monatelang auf der Suche ist nach einem Pferd, mit dem er neue Bestleistungen erbringen kann. Nachdem er schon einige Tiere in Augenschein genommen hat, bekommt er Fotos von einem Pferd zugesteckt, die sein Herz höher schlagen lassen. Er holt nähere Informationen über dieses Pferd ein und nimmt auch eine lange Anreise in Kauf, nachdem er sich telefonisch beim Züchter erkundigt hat, ob das Pferd tatsächlich zum Verkauf steht. Doch als sich dann für den Pferdeliebhaber endlich die Stalltüre öffnet, was für eine Enttäuschung! Nun gibt es viele Leute, die würden niemals versuchen, einen Pferdeprofi hinters Licht zu führen. Das Risiko, beim Schummeln erwischt zu werden, ist viel zu groß. Beim Verkauf eines alten Autos den einen oder anderen Unfallschaden zu verschweigen, na ja, das traut sich mancher schon eher zu. Aber Gott, so meinen sie jedenfalls, könnten sie etwas vormachen und das Blaue vom Himmel herunterlügen. Im alten Israel war es vielleicht ein krankes Rind, das man als großzügige Opfergabe deklarierte, obwohl man insgeheim froh war, dass es nicht schon vorher eingegangen war. Heute ist es vielleicht eine finanzielle Zuwendung, die man großzügig der christlichen Gemeinde zur Verfügung stellt, die aber letztlich durch irgendwelche Steuertricksereien gegenfinanziert wurde. Oder man lässt sich einige Tage vor einem Flohmarkt zugunsten der Mission von ehrenamtlichen Helfern den Keller ausräumen, mit dem Versprechen, dass sich unter dem ganzen alten Gerümpel ganz gewiss die eine oder andere Kostbarkeit befindet. Aber lassen wir es uns gesagt sein. Gott lässt sich nicht täuschen. Er weiß, ob wir ihn von Herzen lieben und deshalb bereit sind, ihm das Beste zu opfern. Auf diese Opfer ist er, der Geber aller Dinge, natürlich nicht angewiesen. Aber an unserer Opferbereitschaft lässt sich ablesen, in welchem Verhältnis wir zu Gott stehen. Das nächste Thema, das in unserem Bibeltext angesprochen wird, ist durchaus heikel. Gott duldet es nicht, dass in seinem Volk Götzendienst getrieben wird und fordert deshalb eine harte Bestrafung all derer, die es dennoch tun. Hören Sie dazu die Verse 2-5. Wenn bei dir in einer deiner Städte, die dir der Herr dein Gott geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da tut, was dem Herrn deinem Gott missfällt, dass er seinen Bund übertritt und hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an, es sei Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe, und es wird dir angezeigt und du hörst es, so sollst du gründlich danach forschen. Und wenn du findest, dass es gewiss wahr ist, dass solch ein Greuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen haben, hinausführen zu deinem Tor und sollst sie zu Tode steinigen. In einer der letzten Sendungen bin ich bereits darauf eingegangen, wie schwierig es ist, die Anwendung solcher drakonischen Strafen verteidigen zu wollen. Als Christ im 21. Jahrhundert kann ich sie nicht befürworten. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass Gott es offenbar für angemessen hielt, in seinem Volk die Verehrung von Götzen unter Todesstrafe zu stellen. Bei anderen Völkern war es dagegen üblich, beispielsweise die Sonne, den Mond und die Sterne zu verehren. Viele Gottheiten wurden in Bezug zu den Himmelskörpern gesetzt. So wurde in der griechischen und römischen Mythologie der Gott Apollon mit der Sonne in Verbindung gebracht und die Göttin Artemis mit dem Mond. Nach dem Zeugnis der Bibel dagegen wurden die Sonne, der Mond und die Sterne zwar von Gott erschaffen, aber es gibt keinen Grund, sie deshalb zu verehren und anzubeten. Der Apostel Paulus schreibt dazu im Römerbrief: Die Menschen haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt, und sie haben das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. So etwas, solch eine Verkehrung der Wahrheit Gottes, sollte es im Volk Israel nicht geben. Deshalb die überaus harte Strafandrohung im 5. Buch Mose Kapitel 17. Gerade weil Gott allen Götzenanbetern eine harte Strafe androhte, war es ihm wichtig, dass niemand zu Unrecht verdächtigt oder sogar zu Unrecht bestraft wurde. Deshalb heißt es in Vers 6, auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist. Aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Mit dieser Regelung sollte also verhindert werden, dass ein Nachbar den anderen bezichtigt, fremde Götter anzubeten, nur weil ihm die Nase des Nachbarn nicht gefällt oder weil der spätabends immer noch so laut musiziert. Die Regelung, dass es für eine angeblich begangene Tat wenigstens zwei Zeugen geben muss, halte ich für überaus fortschrittlich. Denn selbst in einem modernen Rechtswesen kann es durchaus passieren, dass eine einzige Zeugenaussage einen anderen Menschen hinter Gitter bringt. Die nun folgenden Verse in unserem Bibeltext beschäftigen sich, ganz allgemein ausgedrückt, mit dem Gehorsam, der jeder aus dem Volk der Obrigkeit entgegenbringen soll. Im alten Israel spielten die Priester und Richter eine wichtige Rolle. Ein König dagegen passte eigentlich nicht so richtig in ein theokratisches System, denn an der Spitze stand ja Gott. Aber wie Sie vermutlich wissen, bekam das Volk Israel wenige Jahrhunderte nach dem Einmarsch in das Land Kanaan ebenfalls einen König, wie viele andere Völker auch. Nicht, weil das besonders gut für die Israeliten gewesen wäre, sondern weil sie Gott deswegen bedrängten. Ein Vers aus Psalm 106, der eigentlich auf das Gejammer der Israeliten während der Wüstenwanderung Bezug nimmt, passt ebenso gut zu ihrem Wunsch, doch bitteschön ebenfalls einen König haben zu dürfen. Der betreffende Vers lautet: Gott aber gab ihnen, was sie erbaten, und sandte ihnen genug, bis ihnen davor ekelte. Will sagen, die Erfahrungen, die die Israeliten später mit dem Königtum machten, waren nicht nur positiv. Für mich persönlich ziehe ich daraus die Lehre, dass es durchaus gut sein kann, wenn Gott nicht alle meine Gebete erhört, weil es besser für mich ist und sich gerade daran Gottes Liebe und Fürsorge ablesen lässt. Was nützt es mir, wenn ich Gott so lange bekniee, bis er mir meine Wünsche erfüllt, und dann stelle ich fest, es war ein Fehler, darum zu bitten? Obwohl das Volk Israel nur auf sein Drängen hin später einen König bekam, so hat Gott diesen wichtigen Punkt in der Geschichte Israels anscheinend schon vorausgesehen. Jedenfalls trifft er bereits gewisse Vorkehrungen, noch bevor die Israeliten das Land Kanaan überhaupt in Besitz genommen haben. Vielleicht gehört dazu auch die Einsetzung eines übergeordneten Gerichts an dem Ort, an dem Gott verehrt werden soll. Dieses Gericht jedenfalls soll dann Entscheidungen treffen, wenn es etwa in einer Rechtsangelegenheit zwei gegensätzliche Zeugenaussagen gibt. In den Versen 8 bis 11 heißt es: Wenn eine Sache vor Gericht dir zu schwer sein wird, es gehe um Blutschuld, um Schaden, um Gewalttat oder was sonst Streitsachen sind in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und hinaufgehen zu der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, und zu den levitischen Priestern kommen und zu dem Richter, der zu der Zeit sein wird, und sie befragen. Die sollen dir das Urteil sagen, und du sollst tun nach dem, was sie dir sagen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, und sollst es halten, dass du tust nach allem, was sie dich lehren werden. An die Weisung, die sie dir geben, und an das Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, so dass du davon nicht abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Priester und Richter werden hier in einem Atemzug genannt. Die Priester stehen dafür, dass sie mit Gott in Verbindung stehen und deshalb mit göttlicher Weisheit in einem Rechtsstreit entscheiden können. Wer ihr Urteil nicht akzeptieren will, wird normalerweise mit dem Tode bestraft. Vorhin habe ich gesagt, dass Gott bereits im Voraus gewisse Vorkehrungen für den Tag getroffen hat, von dem an ein König über Israel regieren wird. Ab Vers 14 werden nun die Anforderungen genannt, die ein König erfüllen muss. Ich lese die Verse 14 bis 17. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu dem Volk: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, und es einnimmst und darin wohnst und dann sagst: Ich will einen König über mich setzen, wie ihn alle Völker um mich her haben, so sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Du sollst aber einen aus deinen Brüdern zum König über dich setzen. Du darfst nicht irgendeinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Nur, dass er nicht viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Rosse zu mehren, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde, und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Soweit die Verse 14 bis 17. Interessant ist die Tatsache, dass später der weise König Salomo einige dieser Richtlinien einfach außer Acht lässt. So war er zum Beispiel ein ausgesprochener Pferdenarr. Als ich während einer Studienreise in der Gegend von Megiddo war, war es nicht so sehr das angebliche Schlachtfeld von Harmageddon, das mich in seinen Bann zog. Vielmehr haben mich die Ruinen der Ställe Salomos fasziniert. Wenn hier tatsächlich einmal die Pferde von König Salomo untergebracht waren, was heute vielfach angezweifelt wird, dann kann ich gut verstehen, warum Gott im gerade vorgelesenen Bibeltext davor warnte, stets nur die Pferdezucht im Kopf zu haben. Zumal zu befürchten war, dass ein Pferdenarr als König den Kontakt zu Ägypten suchen würde. Denn die heidnischen Ägypter hatten einen ausgezeichneten Ruf als Pferdezüchter. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde, heißt es in Vers 17. Noch so ein Wunderpunkt im Leben des Königs Salomo. Obwohl Gott lange im Voraus davor warnte, diesen ganz irdischen Versuchungen nachzugehen, tappte der weise Salomo auch in diese Falle. Seine vielen Frauen waren es schlussendlich, die sein Herz von Gott abwendeten. Und auch für das Anhäufen von Silber und Gold, wie am Ende von Vers 17 erwähnt, wurde Salomo berühmt. Sogar die Königin von Saba, die ihn eines Tages besucht hat, geriet ins Schwärmen und sagte, »Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe.« Nun könnte man entgegnen, dass vor König Salomo auch schon König David einiges an Silber und Gold angehäuft hat. Das ist durchaus richtig. Doch seine Absicht war es gewesen, damit später den Bau des Tempels und die prachtvolle Ausstattung finanzieren zu können. Sein Sohn Salomo dagegen häufte den Reichtum auch für eigene Zwecke an. Die ungerechte Besteuerung des Volkes hat dann wohl auch dazu beigetragen, dass Israel sich nach dem Tod Salomos in ein Nordreich und ein Südreich aufgespaltet hat. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort lese ich jetzt weiter ab Vers 18. Es folgen weitere Richtlinien für einen künftigen König in Israel. Und wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreichs, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein, und er soll darin lesen sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine Söhne in Israel. Der künftige König von Israel sollte also am Wort Gottes festhalten. Er sollte sein persönliches Leben danach ausrichten, aber auch in öffentlichen Angelegenheiten danach handeln. Deshalb bekam er, sozusagen zum Dienstantritt, sein ganz persönliches Bibelexemplar überreicht. Und wir erreichen nun im 5. Buch Mose das 18. Kapitel. Hier geht es zunächst um die besonderen Rechte der Priester und Leviten. Ich lese die Verse 1 und 2. Die levitischen Priester, der ganze Stamm Levi, sollen weder Anteil noch Erbe haben mit Israel. Von den Feueropfern des Herrn und dem, was ihm gebührt, sollen sie essen. Darum sollen sie kein Erbe unter ihren Brüdern haben, der Herr ist ihr Erbteil, wie er ihnen zugesagt hat. Tja, nach besonderen Rechten hört sich das nun wirklich nicht an, was ich da gerade vorgelesen habe. Vielmehr war es die Begründung dafür, warum ihnen besondere Rechte eingeräumt werden sollten. Der Hintergrund ist folgendes. Die Priester kamen alle aus dem Stamm Levi, einem der 12 Stämme Israels. Im Land Kanaan sollte der Stamm Levi keinen Grundbesitz zugeteilt bekommen. Eigener Grund und Boden war damals aber wichtig, weil darauf angepflanzt und Tiere gehalten wurden. Für die Leute aus dem Stamm Levi hatte sich Gott jedoch etwas anderes ausgedacht. Weiter ab Vers 3. Das soll aber das Recht der Priester sein an das Volk, an die, die ein Schlachtopfer darbringen, es sei Rind oder Schaf, dass man dem Priester gebe die Vorderkeule und beide Kinnbacken und den Magen und die Erstlinge deines Korns, deines Weins und deines Öls und die Erstlinge von der Schur deiner Schafe. Denn der Herr, dein Gott, hat ihn erwählt aus allen deinen Stämmen, dass er stehe im Dienst im Namen des Herrn, er und seine Söhne für alle Zeit. Tja, und dieses Dienst- und Entlohnungsmodell hat im Grunde bis auf den heutigen Tag Bestand. Damit sich Pastoren, Evangelisten oder Missionare voll und ganz ihrer Arbeit widmen und das Wort Gottes verkündigen können, öffnen die anderen Leute aus der christlichen Gemeinde den Geldbeutel und sorgen für deren Lebensunterhalt. Zur Abwechslung mal eine Vorderkeule, wie in Vers 3 erwähnt, wäre sicher auch nicht schlecht, aber in der Regel ist heute doch eher die Finanzierung eines nicht gerade üppigen, aber auskömmlichen Gehalts der bessere Weg. Ich springe nun zu den Versen 9 bis 14. Und damit ist schon wieder ein Themenwechsel angesagt. Hier geht es um Zeichendeuter und Wahrsager, die mit ihren Künsten nicht nur damals die Menschen beeindruckt haben. Mose spricht zum Volk Israel: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt, oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Soweit die Verse 9 bis 14. Besonders interessant finde ich die Aussage, Vers 12, dass Gott um solcher Greuel willen die Völker aus Kanaan vertreiben wird, so dass das Volk Israel dieses Land für sich einnehmen kann. Egal, was die Wahrsager vorhersagen, egal, was die Zeichendeuter in gewissen Zeichen zu erkennen glauben, egal, ob die Deutungen und Vorhersagen richtig oder falsch sind, es ist dem Herrn ein Greuel. Für mich ist das auch der Maßstab, mit dem ich heutige Angebote von Wahrsagern, Astrologen oder kosmischen Beratern beurteile. Und deshalb rate ich strikt davon ab, sich darauf einzulassen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel setzen wir unsere Entdeckungsreise durch das 5. Buch Mose genau an der Stelle fort, wo wir eben aufgehört haben. Das heißt, die zweite Hälfte von Kapitel 18 sowie das 19. Kapitel stehen dann auf dem Programm. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.